Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, ich bin Caroline, ich bin 17 Jahre alt und ich bin heute hier mit Colleen und wir reden über das Thema Mythen und Missverständnisse bei psychischen Erkrankungen.
Super, ich freue mich drauf. Hi ihr Lieben.
Caroline, was ist denn so ein Mythos, den du total oft gehört hast zu dem Thema?
Also ein Mythos, der ich glaube ich sehr wichtig ist, auch im Kontext von unserem Podcast, ist, dass es nicht angebracht ist, über psychische Erkrankungen zu reden, weil es Menschen auf Ideen bringen kann. Mhm. Und dass es halt negative Effekte hätte, wenn man darüber redet, obwohl es ja eigentlich das Gegenteil ist. Und das ist halt auch total wichtig in dem Kontext von...
Ja, krass, so einen Mythos habe ich auch schon total oft gehört. Aber wie hast du das denn selbst erlebt? Also war das so, dass es für dich negativ war, wenn Leute darüber gesprochen haben? Oder hat es dir eher geholfen, wenn Leute über sowas geredet haben?
Nein, also ich denke, es ist auf jeden Fall... Also es ist ja essentiell, über psychische Erkrankungen zu reden, damit man auch die Hilfe bekommen kann, die man braucht. Mhm. Und wenn das nicht passiert wäre, wer weiß, so was mit mir passiert wäre. Deswegen denke ich, dass es auch wirklich so wichtig ist, um den Menschen wirklich die Möglichkeit zu geben, Hilfe zu bekommen.
Ja, finde ich total wichtig. Gut, dass du sagst, weil ich meine, wenn man nicht weiß, dass etwas existiert, kann man ja auch nichts dagegen machen. Ne? Und man denkt dann vielleicht, ah, ich bin die Einzige, die irgendwie so in Anführungszeichen verrückt ist und keiner kann mir helfen. Kannst du dir denn vorstellen, woher dieser Mythos kommt? Warum Menschen sich sowas erzählen?
Ich denke vielleicht, weil sie es nicht so besonders nachvollziehen können. Mhm. Das ist ja bei vielen Krankheiten, glaube ich, so. Also nicht nur psychischen, sondern auch physischen. Dass halt, wenn Menschen nicht genau wissen, wie entsteht diese Krankheit, wie funktioniert es, dass sie halt Angst davor haben, weil sie sich selber beschützen wollen aus irgendeinem Instinkt heraus. Und zu einem gewissen Punkt ist das ja auch nachvollziehbar, glaube ich. Mhm, ja. Aber es in Bezug auf psychische Erkrankungen ist es halt vollkommen missgeleitet aus einem, daraus halt aus Unwissen, denke ich, in vielen Fällen oder auch aus Missverständnissen, weil es ja auch teilweise schwierig ist, über psychische Erkrankungen zu reden. Es ist schon persönlich und es geht auch teilweise einfach sehr tief, dass in Themen, über die man schwierig reden kann. Und ich glaube, dass das halt eine große Rolle damit spielt.
Total. Und ich habe gerade so den Gedanken, dass es vielleicht auch für ganz viele andere Mythen auch relevant ist. Weil wie du ja sagst, die Leute haben vielleicht auch Angst. Vielleicht auch, weil sie ja, sie denken, ah, sie reden etwas herbei. Ja, wenn ich jetzt irgendwie darüber rede, dass die Person zum Beispiel eine Depression hat, dann hat sie auch wirklich eine und dann wird sie schlimmer und dann lebt sie sich aus. Und ich glaube, da werden wir heute noch ganz viel drauf zu kommen, dass man auch so ein falsches Bild hat. So, was sagen dann die Nachbarn? Weil, oh, man weiß ja, depressive Personen, die sind alle ganz furchtbar verrückt und die werfen dann alle mit, ich übertreibe jetzt völlig, die werfen alle mit ihrem eigenen Kacker durch die Gegend. Man hat ja, wenn man es nicht besser weiß, hat man ja nur die Bilder, die einem zur Verfügung stehen. Und da haben wir uns auch schon vor dem Podcast darüber unterhalten, so aus Filmen oder Büchern. Und vielleicht hat man da einfach Sorge, oh nein, wenn ich einfach nicht drüber rede, wie so ein kleines Kind, der ich mache die Augen zu, dann ist es nicht da und dann muss ich mich auch nicht mit diesen unangenehmen Dingen vielleicht beschäftigen, die vielleicht gar nicht so unangenehm sind, zumindest nicht so, wie sie einem manchmal vermittelt werden.
Das Problem dabei ist halt, wie gesagt, dieses Bild von sich die Augen zu halten. Mhm. Es ist ja nicht so, dass als ob es dann nicht da wäre, sondern dass es halt einfach im Versteckten passiert und dass einfach die Sicht darauf nicht da ist.
Absolut, absolut. Tatsächlich wissenschaftlich nur eine einzige Einschränkung. Tatsächlich gibt es ein bisschen einen Funken Wahrheit in diesem Mythos und zwar den sogenannten Werther-Effekt. Muss ich auch tatsächlich meine eigene Lerngeschichte einbauen, der Werther-Effekt. Alle Abiturienten werden jetzt vielleicht aufschreien, die Leiden des jungen Werther von Goethe, darauf bezieht sich das, ist ja auch eine Geschichte, wo es um den Suizid geht. Und es hielt sich lange tatsächlich der Mythos, dass dieses Buch eine riesige Suizidwelle ausgelöst hätte damals, als sie rauskam. Und darauf aufbauend gibt es den sogenannten Werther-Effekt, der sagt, wenn man über Suizide redet, würden sich plötzlich alle umbringen. Mhm. Ich weiß noch, ich habe im Studium damals noch gelernt, dass das Bullshit ist und habe mich aber im letzten Jahr im Zuge eines anderen Vortrags mal wieder da reingelesen. Und tatsächlich ist man mittlerweile so weit, wir lieben es alle, es ist komplex. Ja, aber nein, es gibt den Werther-Effekt tatsächlich, aber da hat man total, das ist jetzt eben nicht wie, ja, wir reden jetzt über Selbstmord oder beziehungsweise Suizid und dann passieren ganz viele Suizide, sondern es geht darum, wie wird darüber berichtet. Und auch das ist, glaube ich, logisch. Also wenn man so glorifizierend über Suizide redet, so ja, er hat den letzten Ausweg für sich gewählt und er hat auch versucht, niemanden dabei zu stören und sehe nur die schöne Leiche, wie sie da jetzt liegt. So, wenn man so über den Suizid berichten würde, würde es vielleicht Menschen geben, die vielleicht solche Gedanken haben, die sagen, ja, okay, cool, ich will auch, dass man so über mich redet, also ist das mein Ausweg. Ist aber tot zu schweigen, da haben wir, glaube ich, jetzt auch schon drüber zu reden, bringt gar nichts. Ne? Also wenn man über diesen Suizid so redet, wie er tatsächlich zu sehen ist, nämlich dass man sagt, okay, hier hat eine Person einen Ausweg gewählt in einer Situation, für die diese Person fälschlicherweise keinen anderen Ausweg gesehen hat. Und das hat aber die und die Konsequenzen, die ganzen Zugehörigen, die jetzt trauern. Und das, wenn man so darüber berichtet, steigt die Suizidrate eben nicht an. Also auch hier wieder, es ist ein bisschen komplex. Ja, kennst du denn noch weitere Mythen, die dir vielleicht auch so begegnet sind in deinem eigenen Erfahrungsleben?
Da geht es dann auch wieder zum Punkt Komplexität, würde ich sagen. Mhm. Dass viele Krankheitsbilder, und haben wir auch eben schon drüber gesprochen, halt falsch dargestellt werden oder auch einfach viel, viel zu einfach dargestellt werden. Also was jetzt mein erstes Beispiel dafür wäre, wäre halt Anorexie. Und dass es halt oft dargestellt wird, dass halt sehr das Gewicht im Fokus steht und das Essen, obwohl es meistens auch wirklich auch tiefer geht und um viele andere persönliche Themen gehen kann. Und dahingegen ist halt die Darstellung viel zu wenig wahr.
Ich finde, hatten wir sehr schön auch eben im Vorgespräch, hast du gesagt, zum Beispiel der alte Begriff Magersucht ist so ein sehr grafischer Begriff. Wir haben festgestellt, wir mögen ihn beide nicht. Aber ich glaube auch bei unseren Zuhörenden zweckt sofort ein bestimmtes Bild. Ich glaube, ihr seht alle gerade dasselbe Bild in eurem Gehirn, meistens einer weiblichen Person, super runtergemagert, die, keine Ahnung, vor so einer kleinen Möhre sitzt und irgendwie diese Möhre nicht isst oder nur so abschabt so ein Stück und das ihr Frühstück ist. Und das geht halt tatsächlich relativ weit am realistischen Bild vorbei. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, es hat halt nicht nur in Anführungszeichen was mit Essen zu tun. Es geht jetzt nicht darum, dass die Personen einfach nur nicht essen wollen, sondern es ist halt wesentlich komplexer. Und wie gesagt, das Gewicht hatten wir auch gerade, ist auch kein alleiniges Bild. Also wenn ich 60 Kilo Zeit habe, bis ich untergewichtig bin, dann bin ich trotzdem 60 Kilo, die ich abnehme, anorektisch und nicht plötzlich, weil ich ein Kilo zu leicht bin, jetzt plötzlich anorektisch.
Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, dass es ein Kriterium ist für die Diagnose.
Ja, definitiv.
Weil es ist ja dann auch, wenn es ein Kriterium ist, dann ist es ja auch zu spät. Also nicht zu spät, weil natürlich kann auch wieder besser werden, aber es ist halt trotzdem ein Punkt, an den es nicht hätte kommen müssen, wenn man vorher Hilfe bekommen hätte oder wenn vorher Menschen auch das bemerkt hätten oder wenn halt das nicht als Kriterium gesehen würde, sondern man halt auf andere Dinge achten würde.
Total. Ich glaube, dieser Mythos oder diese Falschdarstellung verhindert halt, dass Menschen rechtzeitig Hilfe bekommen, weil wenn jemand ins Untergewicht rutscht und ein Untergewicht ist halt wirklich eine krasse körperliche Ausnahmezustand, weil der Körper dann auch irgendwann anfängt, man sagt so schön, auf seine Reserven zurückzugreifen, aber letztendlich heißt es halt, der Körper fängt auch ein bisschen an sich selbst zu verdauen, er geht das dann ins Fettgewebe, an die Muskeln und irgendwann, wenn davon nichts mehr da ist, geht er halt an die Organe. Aber so halt, wie du es gesagt hast, muss man es ja gar nicht erst kommen lassen. Also wenn ich eine Person gar nicht erst ins Untergewicht rutschen lasse, sondern vorher erkenne, dass jemand anorektisch ist, dann erspare ich dieser Person ja auch noch den Heilungsprozess ihres Körpers.
Ja.
Sondern dann kann ich mich in Anführungszeichen nur auf die Heilung der psychischen Störung konzentrieren und muss nicht noch am Ende Leberschäden irgendwie kurieren.
Ja, genau.
Ich habe zum Beispiel auch einen, den ich immer sehr, sehr wichtig finde, der mir immer begegnet, wenn es spätestens um Therapien geht, wo es dann immer heißt, ja, ich will keine Medikamente nehmen, weil Medikamente machen alle abhängig. Finde ich auch ganz, ganz schwierig, weil auch da, natürlich gibt es Medikamente, die abhängig machen. Ne, zum Beispiel ganz klassisch, Benzodiazepine nennt sich das. Sie werden zum Beispiel benutzt, wenn man zum Schlaf zwingen will oder angstlösend. Aber das sind wirklich extrem hochpotente Medikamente. Und kein Arzt, keine Ärztin setzt sie leichtfertig ein. Da gibt es ganz krasse Verschreibungsmechanismen dahinter. Die muss man super monitorieren. Die helfen halt viel, aber die sind super süchtig machen. Das weiß man auch. Genauso weiß man aber auch, dass die klassischen Psychopharmaka, um die wir uns hier kümmern, also Antidepressiva, Antipsychotika, solche Sachen, Antidemenzia-Sachen, die sind überhaupt nicht mit Suchtpotenzial. Und ich glaube, das ist halt auch wieder was, ein Mythos, der wieder gefährlich ist, weil er Leuten halt Angst macht. Weil es ist halt manchmal so, manchmal kommt man an einen Punkt in seinem Leben, auch mit einer psychischen Erkrankung, da geht es halt nicht nur mit Therapie oder es geht nicht schnell genug. Weil, ne, sind wir auch wieder eben wie bei der Anorexie. Wenn ich im Untergewicht bin, dann kann ich keine langsamen Mechanismen mehr in Kraft setzen. Da muss ich schnelle Mechanismen in Kraft setzen, um die Person so schnell wie möglich zu schützen. Und wenn jemand halt hochdepressiv ist und wirklich eventuell schon mit Suizidgedanken spielt, dann kann ich nicht auf eine relativ langsame Therapie hoffen. Dann muss ich der Antidepressiva reingeben. Und diese Medikamente sind überhaupt nicht mit Suchtpotenzial verbunden. Das heißt, die kann man nicht einfach raus und reinnehmen. Das hat aber eher was mit Prozessen im Körper zu tun. Aber da wird niemand süchtig nach. Ich finde es ganz schlimm bei solchen Mythen, weil das Leuten vielleicht Angst macht, sich Hilfe zu holen.
Was mir noch dazu einfällt, ist, dass halt oft auch, also was ich dazu auch gehört habe, nicht nur, dass sie das Medikament halt manchmal abhängig machen können, sondern dass auch Menschen manchmal Angst haben können, dass es ihren Charakter verändert oder sowas. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was ich mit Medikamenten schon ein paar Mal gehört habe.
Ja, stimmt, stimmt. Das ist immer ganz weit vorbei. Das will ich nicht nehmen. Da bin ich ja ein Zombie oder da bin ich ja gar nicht mehr ich. Ich verstehe, woher das kommt. Und auch da sind wir wieder, müssen wir in die Historie gucken. Ganz viel von dem, was wir heute glauben zu wissen, ist halt das Erfahrungswissen von alten Medikamenten. Also ich meine, wir entwickeln uns ja auch permanent weiter. Die von euch, die sich vielleicht ein bisschen damit beschäftigen, wissen zum Beispiel, dass es sogenannte Antidepressiva der ersten Generation, der zweiten und so weiter gibt, trizyklische Antidepressiva und so weiter. Da gibt es immer so Generationen. Und die ersten Generationen kann man, glaube ich, grob immer sagen, die waren alle sehr hochpotent, weil die haben so in Tests relativ schnell gesagt, guck mal, das kann richtig was. Mhm. Aber es ist halt so, was große Wirkung hat in der Regel auch große Nebenwirkungen. Und früher hat man halt mit Kanonen geschossen. Mhm. Und ja, ich würde sagen, da waren Medikamente dabei oder auch Dosierungen dabei, wo Menschen ziemlich sich verändert haben, in Anführungszeichen, ne? Wo sie also extrem runtergebremst wurden zum Beispiel und dann eben schläfrig waren. Das ist heute ja nicht mehr so. Heute wird viel feiner dosiert, die Medikamente haben sich viel weiterentwickelt. Und auch da ist ja die Frage, wenn jemand sehr müde ist oder sehr schläfrig von einem Medikament, hat es dann wirklich den Charakter verändert, die Persönlichkeit, oder bin ich halt einfach müde? Ich will das nicht kleinreden, aber deine Persönlichkeit und dein Charakter ist ja was anderes als dein Energielevel. Und das ist, glaube ich, immer so eine Sache. Oder ADHS-Medikamente höre ich ganz häufig, ja, aber vielleicht bin ich da nicht mehr ich. Jein, vielleicht bist du dann mal so, wie du wärst, wenn dein Gehirn halt seine Autobahn ordentlich kontrollieren kann und nicht die ganze Zeit wahnsinnig darauf angewiesen ist, mehr Dopamin irgendwo herzukriegen. Es ist halt einfach eine Umgewöhnung, weil du bisher halt einfach mit einer unbehandelten Krankheit gelebt hast und jetzt deine Behandlung ans Zaumzeug nimmst, an die Leine nimmst und plötzlich dich ja auch erstmal neu kennenlernen musst. Ich glaube, das ist eher so ein Punkt. Aber ich verstehe natürlich, dass das Angst macht, weil wenn das Medikament wirkt, merkt man ja halt einen Unterschied. Ja. Ne?
Ich finde, dazu passt auch dieses Vorurteil, dass psychische Erkrankungen nur im Kopf wären, also so in dem Sinne, dass sie halt nicht irgendwie echt wären oder irgendwie sehr invalid oder sowas, weil es gibt ja schon verschiedene Faktoren, die da rein wirken und zum Beispiel Depressionen kann man ja auch im Gehirn, also es gibt verschiedene Faktoren und es gibt auch biologische Faktoren. Nicht, dass es das irgendwie valider machen würde, aber ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen auch nicht unbedingt realisieren.
Total. Hat es auch, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast. Ich finde den Spruch, das ist ja nur in deinem Kopf, total witzig im Sinne von absurd, weil was ist denn in unserem Kopf?
Ja.
Unser Gehirn.
Total.
Sagt ja auch keiner, keine Ahnung, wenn jemand eine Hepatitis hat oder eine Gelbsucht, das ist ja nur in deiner Leber. Stell dich doch mal so an. Ja, das ist Teil der Krankheit, dass es in meiner Leber ist. Und naja, wenn mein Gehirn halt irgendwie erkrankt ist, dann ist das Teil dieses Organs. Also finde ich immer irgendwie, muss ich immer fast ein bisschen schmunzeln, wenn es nicht so ernst wäre. So, das ist ja nur in deinem Kopf. Ja, wo denn sonst? Ja. Meine Nieren machen keine Depressionen. Und ich glaube, da ist noch so ein Punkt. Ich glaube, es ist halt für Leute immer so schwierig nachvollziehbar. Dabei kennen das ja alle im Alltag. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir zum Beispiel früher ging, wenn du wusstest, morgens eine schwere Klassenklausur oder ein Referat. Mhm. Die meisten Menschen, die ich kenne, kriegen dann zum Beispiel manchmal einen flauen Magen oder schlafen schlecht oder merken, oh, mein Herz schlägt ganz schnell. Ja, bist du nur in deinem Kopf, sondern nichts passiert. Hat dich ja keiner geschlagen. Du bist ja nicht krank. Ja, aber mein Kopf macht halt, dass ich aufgeregt bin.
Ja.
Das finde ich immer, weiß nicht, ich finde die Aussage immer so, ja, natürlich.
Ja,
wo denn sonst?
Finde ich
ja. Ja, ich glaube, es ist so, wie du auch schon gesagt hast, so ein Punkt, dass die Leute es dann nicht richtig ernst nehmen wollen, können. Na, da sind wir vielleicht sich schützen. Ja, ist ja nur in deinem Kopf, streng dich doch mal an.
Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass es halt manchmal keine Erklärung gibt, weil es halt nicht, man kann nicht sagen, ja, das und das ist der Grund für diese psychische Erkrankung. Ich meine, ich habe ja gesagt, es gibt biologische Faktoren und das ist auch so, aber es gibt eben auch noch andere Faktoren, die vielleicht schwerer nachvollziehbarer sind. Und ich glaube, da ist es halt auch so eine Art wie Schutzmechanismus, dass man halt das nicht ernst nimmt, weil man das halt nicht versteht und nicht wahrhaben will oder sowas.
Total. Ich glaube, es ist viele Leute auch schwer zu akzeptieren, dass es keine einfache Antwort darauf gibt.
Ja,
genau. Also ich meine, das beliebte Beispiel ist immer so, wenn ihr das Bein gebrochen hast, wissen alle, dass das Bein gebrochen gibt, ist zu sehen, wunderbar. Das ist halt das super simple Beispiel.
Ja.
Aber selbst wenn wir mal bei anderen körperlichen Erkrankungen weitergehen, auch eine Diabetes ist nicht so simpel. Ja. Es ist halt nicht einfach nur, ja, mein Körper bildet halt kein Insulin, sondern dafür müssen wir uns entweder den Pankreas angucken. Und also da sind ja ganz viele Steps und ich glaube, es gibt kaum ein Organ, was so komplex ist nach unserem Darmsystem wie unser Gehirn.
Ja.
Und weil wir eben nicht den Finger draufhalten können, sagen, ah, da in diesem Teil unseres Gehirns, da ist jetzt das Aua. Das ist, glaube ich, für viele Leute schwierig, weil sie dann sagen, ja, es ist ja eh alles so komplex und es gibt keine einfache Antwort und deswegen sind wir wieder da, mache ich die Augen zu und es ist gar nicht da.
Ja.
Und es hilft halt nur leider nicht, wenn man nicht drüber redet, drüber forscht, die Leute befragt, die betroffen sind. Das ist immer so ein Punkt. Hast du denn eine Idee? Wir haben jetzt ja verschiedene Mythen schon mal so angeteasert. Es gibt noch so viel mehr, glaubt uns, unsere Liste ist riesig. An die Leute, die aber nicht drüber reden, wie glaubst du, kommen diese Mythen in den Alltag? Wo kommen die Leute diese falschen Bilder vielleicht auch her?
Ich persönlich hatte einfach sehr, sehr wenig Kontakt zu psychischen Erkrankungen, bevor ich halt selbst betroffen war.
Mhm.
Und deswegen, also selbst in Medien oder Filmen habe ich einfach sehr, sehr wenig davon mitbekommen.
Mhm.
Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, wie ich das gut beantworten kann. Weil also ich glaube schon, dass halt viele Sachen eine Rolle spielen, aber ich habe gerade irgendwie keine greifbaren Erinnerungen, die ich so benennen kann.
Ich glaube, es ist aber gar nicht so schlimm, weil ich glaube, es geht vielen Leuten so. Ich glaube gar nicht, dass alle immer sagen, ja, diese Information habe ich genau daher an dem und dem Tag, sondern wir werden ja immer mit ganz vielen Sachen beschallt.
Ja.
Ich glaube halt zum Beispiel tatsächlich, dass viele geprägt sind von Medien, und nein, ich schimpfe jetzt nicht auf die sozialen Medien, wir gehen viel weiter zurück, Filme, Bücher, da wird ja, es ist ja ein beliebtes Thema. Also ich meine, es ist ja spannend, da hat jemand eine Krise oder jemand ist verrückt. Das ist ja ein spannendes Thema für eine Geschichte.
Mhm.
Aber ich finde halt immer, wenn etwas spannend gemacht sein soll, weil du sollst ja einen Film durchgucken oder du sollst das Buch weiterlesen, dann geht halt, glaube ich, von dieser Komplexität, von der du auch erzählt hast, viel verloren, weil die meisten Leute wollen vielleicht nicht 20 Seiten lang lesen, was jetzt hier die einzelnen Punkte sind, sondern es ist halt spannender zu sehen, wenn jemand völlig durchdreht und, keine Ahnung, das ganze Mobiliar zerschlägt. Ob das realistisch ist, ist ja egal, weil es ist spannend erstmal.
Ich finde, wir könnten vielleicht nochmal über das Bild von Psychiatrien reden. Ich glaube, das Einzige, was ich an quasi Vorurteilen über die Psychiatrie kenne oder kannte, ist, dass es halt geschlossen ist und dass es wie so ein Gefängnismäßig ist und dass man halt nicht rausgehen kann und irgendwie halt unter schlechten Konditionen gefangen ist.
Und war es denn so? Hast du eingesperrt in einer Gummizelle?
Nein.
Mit gepolsterten Wänden?
Nein. Also das ist natürlich auch nochmal unterschiedlich zwischen den verschiedenen Stationen. Also auf einer Akutstation ist man schon, also da sind schon geschlossene Türen, aber auf zum Beispiel auf einer Jugendstation kann man sich eigentlich frei bewegen. Es gab auch zum Beispiel so freie Abendessen, wo man dann rausgehen konnte oder man konnte halt einfach auch zu vielen Zeiten rausgehen.
Mhm.
Bei mir war es dann halt noch ein bisschen anders wegen Corona-Regeln, weil da war es ein bisschen, sonst hätte es auch ein bisschen anders verlaufen können, weil halt durch Corona waren halt nochmal dazu Einschränkungen.
Das ist so ein gutes Beispiel. Zum Beispiel dein Zimmer. Hatte dein Zimmer gepolsterte Wände?
Nein.
Hattest du Möbel in deinem Zimmer?
Ja, ich hatte. Okay.
Hast du jemals eine von diesen Jacken angehabt, wo man hinten am Rücken die Arme verbunden bekommt?
Nein.
Oder bist du ans Bett gebunden worden?
Nein.
Also ihr seht, ne, das sind so Sachen, die kenne ich zum Beispiel aus Filmen ganz, ganz viel. Gerade die Jacken. Ja. Die Jacken und die gepolsterten Räume. Ich glaube, auch in jedem, der Horrorspiele spielt, ist das immer so eine Trope.
Ja.
Und, ich war persönlich auch noch nie in der Psychiatrie, wo es diese Zimmer noch gäbe. Wollen nicht sagen, dass es keine Fixationen gibt. Das gibt es, auch auf Akutstationen. Aber das ist halt echt was, das muss richterlich angewiesen werden zum Teil. Oder es muss halt gerade wirklich die akute Situation sein, dass die Person zum Beispiel sich versucht, selbst tödlich zu verletzen. Dann kommt man da nicht drum rum. Aber das betrifft ja auch, du hast ja gerade gesagt, du hast zwei Stationen gesehen. Das betrifft ja die wenigsten. Also ich glaube, so eine psychiatrische Station ist jetzt, kann man sich nicht so vorstellen, dass alle mit einem Messer rumlaufen und versuchen, sich die Pulsadern alle 2 Minuten aufzuschneiden. Vermute ich jetzt mal, oder?
Nein, so ist das nicht.
Eben. Also.
Es ist auch eigentlich sehr, sehr ruhig, würde ich sagen.
Mhm.
Und was ich halt an der Psychiatrie, glaube ich, auch als Bild halt vorher nicht hatte, was so nie ich auf die Idee gekommen wäre, dass es so hätte sein können, auch ein Bild, das ich einfach nie bekommen habe, war, dass es halt auch sehr hilfreich sein kann, dadurch, dass es halt so ein Schutzraum ist fast.
Mhm.
Also dass es gar nicht so etwas ist, was einen gefangen hält, sondern etwas, das einem halt Schutz vor der Außenwelt bietet. Und ich fand, das war auch so ein zentraler so Aspekt über Psychiatrie, den ich so also nirgends gehört habe vorher, der mir auch vielleicht Angst genommen hätte. Es war jetzt nicht so, dass ich Angst hatte. Ich hatte keine negativen Bilder zum Glück irgendwie in meinem Kopf.
Das finde ich schon mal gut, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hätte trotzdem einfach Sicherheit geben können, so dass man auch mal was Positives darüber hört.
Absolut. Und ich finde es auch total schön, wie du gerade formuliert hast, so ist gar nicht, um dich wegzusperren, sondern um vielleicht die Außenwelt einfach mal auf Pause zu stellen und auszusperren. Ich glaube schon, dass das auch ein wichtiger, wichtiger Punkt ist. Und ich finde, du hast auch jetzt gerade schon wieder angesprochen, ich glaube, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drum rumgedackelt, immer wieder dieses, es wäre halt schön gewesen, hätte man die positiven Bilder gehabt. Oder zumindest keine negativen Bilder. Ich glaube, da kommen wir schon ein bisschen dazu, was diese Mythen auch mit uns machen.
Ja, für mich war es zum Beispiel so, dass ich wurde nicht direkt mit Mythen konfrontiert.
Hm.
Und es ist nicht etwas, mir wurde irgendwie nicht ins Gesicht gesagt, ja, also das ist ja alles nur in deinem Kopf oder sowas. Oder dass Menschen halt irgendwie negativ reagiert hätten. Aber es ist bei mir halt auch so, dass ich nicht wirklich viel darüber rede. Und Menschen auch nicht die Möglichkeit gebe, so zu reagieren. Und ich glaube, das liegt schon auch daran, dass Mythen halt einen Einfluss auf die Bereitschaft haben, von Menschen, von betroffenen Menschen über ihre Krankheiten zu reden. Und dass es halt diese Möglichkeit davon wegnimmt. Dabei ist es halt, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, so wichtig auch darüber zu reden. Und ich glaube, das ist auch etwas, das halt nicht nur dafür sorgt, dass halt Menschen sich zurückziehen oder sich schämen für ihre Erkrankung, sondern dass es halt auch dazu führen kann, dass man sich viel zu spät Hilfe sucht oder gar keine Hilfe sucht. Und dass es halt so viel einfacher sein könnte, wenn es diese Möglichkeiten gäbe, darüber zu reden.
Total, bin ich total bei dir. Ich glaube auch, dass diese Mythen das komplett verhindern, weil entweder kriegt man ein falsches Bild der eigenen Erkrankung, vielleicht auch dieses, ja, aber ne, ich übertreibe jetzt wieder, ich schmeiße ja gar nicht mit meinem eigenen Kacker durch die Gegend, dann kann ich ja gar nicht psychisch erkrankt sein, weil in Filmen ist das ja immer so. Oder auch, manchmal wird sich ja doch über witzig gemacht. Ne? Und ich meine, wenn man ein Problem hat, will man halt auch nicht, dass andere über einen lachen. Ja? Und wenn man aber immer nur irgendwie denkt, so, na, wenn ich jetzt darüber rede, ist vielleicht unangenehm oder vielleicht werde ich in Bezug über mich gelacht, naja, dann verstehe ich, warum man seine Klappe hält. Ne?
Als letztes wollen wir dann nochmal darüber reden, wie wir uns quasi eine positive Zukunft vorstellen oder was wir uns wünschen würden. Und ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sich die Gesellschaft so verändert, dass es einfacher ist, über mentale Erkrankungen zu reden und dass es diese Möglichkeiten dafür gibt. Also ich finde auch dieser Podcast, wenn man mal das sagen darf, finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Plattform. Ich finde es sehr schön, dass es das geben kann, als Ort über psychische Erkrankungen halt so zu reden und auch so offen. Und das ist auch etwas, was ich am Schulsuizidpräventionstag sehr geschätzt habe, dass es halt dort diese Atmosphäre gab, dass man wirklich einfach offen sein konnte, aber auch seine Grenzen setzen konnte. Und dass es aber so eine Balance gefunden hatte, dass es einfach eine extrem angenehme Atmosphäre war, wo man sich so ausdrücken konnte, wie man das in dem Moment wollte.
Finde ich sehr schön, dass du es sagst. Und ich finde auch einfach schön, und ich würde mir auch für die Zukunft noch mehr wünschen, was du als Wunsch formuliert, tatsächlich betroffene Personen einfach darüber reden zu lassen.
Ja, stimmt.
Und nicht immer nur von der behandelnden Seite und dann eben mit all den Fachbegriffen, was auch wichtig ist. Aber ich glaube, so für das Verständnis im Alltag, für die Menschen um einen herum, für Familie und Freunde, ist es viel wichtiger, so aus der Erfahrung einfach mal zu erzählen. Und ruhig auch mal zu erzählen, was gut gelaufen ist. Und auch mal zu erzählen, wenn es schlecht läuft. Weil ich finde, wir müssen irgendwie an einen Punkt kommen, wo man einfach mal sagen kann, hey Leute, ich habe heute irgendwie so einen Mental Health Tag. Ich komme heute nicht dort und dorthin oder ich kann, ne, so oder beim Job sich einfach krank zu melden und zu sagen, hier, ich habe heute irgendwie Mental Health Issue. Kein Problem, Kranktag, ne? Also, weil ich meine, wir machen das ja mit Erkältung genauso. Da hat auch keiner ein Problem, irgendwie anzurufen und zu sagen, ich hab Magen-Darm, ich kotze und scheiß aus allen Löchern. Ich kann doch nicht kommen. Da sagt jeder, ja, alles gut, ne, bleib zu Hause. Und ich fände es gut, wenn wir das auch auf so ein, ja, vielleicht auch auf so ein banales Niveau heben könnten für psychische Erkrankungen. Man sagt, hey, alles gut, du holst halt eh nur den ganzen Tag rum, alles gut, nimm dir Zeit, wir sehen uns morgen wieder. Das ist ja nicht wichtig. Und da finde ich eben die Stimmen gerade von jungen Betroffenen auch so wichtig. Wenn man jungen Menschen ja immer unterstellt, die können ja auch gar nichts haben. Die sind auch jung.
Ja.
Was wollen die denn?
Ich glaube, noch eine Sache, die mir gerade einfällt, ist, dass man halt auch aufeinander achtet.
Ja.
Und dass halt psychische Erkrankungen früher erkannt werden. Ich glaube, das fände ich auch auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir für die Zukunft wünschen würde. Dass halt erst dadurch, dass es weniger stigmatisiert wird und dadurch, dass man offener darüber reden kann, dass auch Menschen früher Hilfe bekommen und vielleicht viele schlimme Situationen verhindert werden können und dass einfach man füreinander da ist.
Finde ich gut.
Ja, dieser Spruch, man braucht ein ganzes Dorf.
Kennen wir doch irgendwo her. Nein, aber bin ich voll bei dir. Würde ich auch unterstreichen. Cool, hast du noch einen Punkt oder möchtest du dich verabschieden?
Ich würde mich verabschieden.
Leg los.
Alles ist komplex. Wir müssen aufeinander aufpassen und wir müssen einander zuhören. Es kann auch positive Geschichten geben, so in die Richtung, würde ich sagen. Also, dass es halt auch nicht nur Mythen geben kann, also dass halt Mythen die negative Seite sind, aber dass halt wirklich darüber reden halt so eine positive Seite auch noch zeigen kann.
Ja, bin ich bei dir. Erzähl die positive
Geschichte. Das jetzt richtig gut gesagt habe, aber.
Aber ich glaube, ich verstanden habe schon, also dieses einfach auch die positiven Geschichten erzählen, die mutmachenden Geschichten vielleicht erzählen, dass man sich eben früher Hilfe sucht. Weil, wie du gesagt hast, aufeinander aufpassen, das schreibe ich so. Dann vielen lieben Dank für das Gespräch und dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke dir auch.
Und dann hören und sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder.
Ja, bis dann.
Ciao.